So, es gibt, wie gesagt, nachher noch die Möglichkeit, sich zu vernetzen und sozusagen Dinge auch noch nachzubesprechen, wenn das Bedürfnis da ist. Wir gehen jetzt sozusagen weg von diesem konkreten Fall, es wuchs wieder aufs große Thema, und ich würde da gern mit dir beginnen, Judith. Wir haben sehr viel jetzt gehört auch über diese Art, wie das AMS gerade im Moment Algorithmen einsetzt. Du hast mir jetzt gesagt, da gibt es auch noch einiges sozusagen aus deiner Sicht dazu zu sagen oder auch vielleicht richtig zu stellen, und das wäre jetzt bitte die Gelegenheit.
Ja, auch von meiner Seite willkommen. Ja, danke für die Vorstellung und danke auch für die Gelegenheit, dass ich sozusagen vielleicht am Beginn vom Podium doch das eine oder andere, was du gesagt hast, Wolfi, ein bisschen aus meiner Sicht darstelle. Ich meine, da sind ganz viele Dinge vorgekommen, eine Reihe von Unternehmen, die auch aus meiner Sicht Dinge tun, die unerträglich sind. Also da ist enorm viel, auch diese Überwachungssysteme, das ist ein Horror. Und auch was sonst mit Algorithmen gemacht wird, ist extrem, extrem problematisch. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass Algorithmen, ich weiß nicht, ich brauchte nur einen kurzen Blick in den Standard, wird verwendet, um illegale Hühnerfarmen aufzudecken. Und im Bereich der Medizin werden Algorithmen verwendet für alle möglichen Diagnosen. Auch Zeitungen verwenden Algorithmen, um ihre Postings zu managen, weil man ja sozusagen nicht auf alle reagieren kann, weil das gar nicht möglich ist. Das heißt, sozusagen die Anwendungsformen von Algorithmen sind ja unglaublich vielfältig. Und da bin ich gerade mit der zweiten Referentin sozusagen, wofür verwendet man es und welche Ziele verfolgt man damit? Ich glaube, das ist ganz extrem wichtig, und in manchen Bereichen wird man auch gesetzlich was tun müssen. Und ich denke mir, gerade die EU-Datenschutzverordnung hat hier schon auch, ist hier auch als Vorbildgesetz auch hier zu nennen, wenn es um diese Datensicherheit geht. Ich komme jetzt, möchte deshalb aber zum AMS sprechen, weil sozusagen in einem Aufwischer kommt dann das AMS vor. Ja? Und wir sind KI und künstliche Intelligenz und so weiter und so fort. Und dann sozusagen, jetzt und jetzt auch noch das. Und darum fühle ich mich veranlasst, wirklich da ein paar Dinge einfach sozusagen, was ist es oder was gibt es her? Ich plädiere sehr stark einfach auch für eine Differenzierung in diesem Zusammenhang, für Unterschiede, die da bestehen. Der Standard hat damals sozusagen, ich glaube, ich kenne kein Unternehmen, aber das AMS hat sehr früh noch die Methode veröffentlicht und hat versucht zu erklären, was hier gemacht wird. Und der Standard hat dann in sehr vereinfachten Form sozusagen die Methode umgelegt. In dieser Methodenbeschreibung, das war aber nur eines von 96 verschiedenen Varianten, die hier dann zur Anwendung gekommen ist und wo ganz viele Leute sich da eingegeben haben und irgendwie erschrocken waren, was da rauskommt. In dieser Einfachheit ist dieser Algorithmus nicht, der ist wesentlich differenzierter. Polen wurde genannt. Ja, Polen hatte ein System in der Arbeitsmarktverwaltung, die haben es abgeschafft. Nur die haben mit einem Fragebogen gearbeitet, der auch sehr suggestive Fragen beinhaltet hat. Die Fragen waren nicht veröffentlicht. Das war eines der entscheidenden Gründe. Das AMS arbeitet ausschließlich mit Daten, die das AMS aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung im AMS, im Arbeitsmarktservicegesetz, auch verwenden darf. Und wo auch ganz klar gesetzlich definiert ist, welche Daten das AMS für die Dienstleistungen, die das AMS erbringt, verwenden darf. Ich glaube, die Humanizer arbeiten nicht mit gesetzlich definierten Daten, wenn ich das jetzt einmal so sagen darf. Das Zweite ist, was ich schon auch sagen möchte, dass die Realität bildet es ab, bildet es nicht ab. Der Punkt ist schon, wir sind ja auch informiert worden über den Algorithmus von Amazon, wo sie rekrutiert haben Führungskräfte. Und der Algorithmus wurde natürlich mit Informationen gefüttert, die darauf bestehen, dass das Amazon früher schon Entscheidungen getroffen hat, wer bei ihnen Führungspositionen innehat. Und auf dieser Basis wurde dann dieser Algorithmus aufgebaut. So, das AMS entscheidet nicht, wer arbeitslos ist, sondern jeder Kunde und jede Kundin des AMS kommt zum AMS, weil das die staatliche Arbeits-, Serviceagentur ist, aber es gibt keine Entscheidung des AMS, wer Kunde ist des AMS. Und das AMS-Algorithmus arbeitet eben mit den Daten von 1,2 Millionen Kundinnen, die das AMS hat, und schaut eben, wie lange brauchen die in einer kurzfristigen und langfristigen Perspektive, um wieder am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Also auch hier ein Unterschied. Darum sagen wir sehr wohl, dass er schon Realitäten, die es am Arbeitsmarkt gibt, abbildet. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, ich habe es extra mit, es gibt von der EU ein Leitsätze, also Ethik-Leitsätze für einen verantwortungsvollen KI-Einsatz, also künstliche Intelligenz-Einsatz. Ich habe das auch ziemlich intensiv durchstudiert, sozusagen, inwiefern fallen wir da rein, inwiefern fällt das AMS da nicht darunter. Und die Definition von KI, weil ich bei vielen Vorträgen schon und Diskussionen habe ich gefragt, was ist KI im Vergleich zu statistischen Methoden? Mir wurde nie eine Definition genannt. In diesen Leitsätzen der EU, wo ganz viele Experten, ist kein Papier von der Kommission, von Beamten, es ist ein Papier von Experten, europaweit Experten, und die Definition von KI in diesem Papier trifft auf den AMS-Algorithmus eindeutig nicht zu. Es gibt auch keine selbstlernenden Systeme im Arbeitsmarktassistenzsystem, gibt es nicht. Es werden die Updates auch alle händisch vorgenommen. Es ist nicht so, dass wir das System lernen lassen und dann sozusagen es sich weiterrechnen lassen. Nein, sondern die Updates finden eben händisch statt und es wird auch immer wieder überprüft. Das nächste, was ich sagen möchte, Sie sagen, das, was das AMS macht, das ist nicht transparent, das ist mehr Nebel. Wir haben die Methode schon sehr früh publiziert. Ich kenne kein zweites Unternehmen, das das getan hat. Wir haben Briefe beantwortet, Gleichbehandlungsanwaltschaft. Zwei Briefe an die Volksanwaltschaft. Es gibt so einen Verein, der nennt sich Digital Rights, der hat an uns einen Brief geschrieben, ausführlichst beantwortet. Die sind alle öffentlich, diese Dokumente. Also da möchte ich Sie schon bitten, sozusagen in jeder Hinsicht versuchen wir da sehr transparent vorzugehen, weil uns ja auch dieser Diskurs, auch mit, vor allem auch mit den Kundinnen, aber natürlich auch mit den NGOs und mit den Arbeit Plus, Entschuldigung, wichtig sind.
Judith, ich muss nur ein bisschen auf die Zeit schauen. Ja, vielleicht dann zum Schluss, kurz, bitte. Ja, ja, weil es ist, sonst kommen wir aus, diesem, glaub, aus der AMS-Gasse genau, halt nicht mehr heraus.
Ich möchte nur die Ressourcenfrage noch ansprechen, weil einfach der Punkt irgendwie war, weniger Mittel für jene, die es am schwersten haben, das geht gar nicht. Tatsache ist, lieber Wolfi, auch jetzt gab es schon begrenzte Mittel und nicht jeder, für den ein gewisses Angebot gut gewesen wäre, konnte man dieses Angebot auch machen. Also auch jetzt konnte nicht jeder gefördert werden. Und der Punkt ist einfach der, dass manche Maßnahmen sind wirklich sehr kostspielig. Und wenn man eine solche Maßnahme genehmigt in einem Fall, heißt das, dass man für manch andere Fälle einfach von den Ressourcen her nicht mehr die Mittel hat. Und das ist sozusagen schon ein springender Punkt, wo man natürlich schon sagen muss, wie setzen wir die Mittel ein, um das Ziel, nämlich eine Arbeitsaufnahme bei möglichst vielen Menschen zu erreichen. Und das war sozusagen auch ein Ausgangspunkt für die Entwicklung dieses Systems. Und da möchte ich auch was zum Ressourceneinsatz noch dazu sagen. Weil
vielleicht den letzten Punkt, wenn es möglich ist.
Wenn ich den letzten Punkt, dann mache ich jetzt Schluss und bringe nur eine Sache, weil du gemeint hast, sozusagen, es gibt so ein bisschen die Annahme, der Mensch entscheidet ja auch willkürlich, das tut er ja auch irgendwo, und die Maschine und die Computer seien gerechter. Theoretisch ja, praktisch nein, das sehe ich auch so. Was ich aber schon glaube, ist, dass wenn man sozusagen der Mensch, der entscheidet, aber dafür auch als Hilfsmittel so ein Assistenzsystem nutzt, da glaube ich schon, dass man in dem einen oder anderen Fall zu besseren Entscheidungen kommen kann. Ja? Das glaube ich schon. Ja, aber
vielen Dank. Danke, Judith. Ich glaube, das ist eine Ja, du darfst auf jeden Fall replizieren. Ich bedanke mich gerade. Weil es einfach auf dem Tisch liegt jetzt ganz viel. Und danach würde ich sagen, machen wir sozusagen das große Bild wieder auf. Aber Wolfi, du warst doch direkt angesprochen.
Gut, ich versuche mich möglichst kurz zu halten. Also im Wesentlichen muss ich leider sagen, ich glaube, ich bleibe bei meiner Kritik, bei fast jedem meiner Kritikpunkte. Was den Ressourceneinsatz betrifft, natürlich... Meine Kritik richtet sich natürlich nicht nur an das AMS, sondern an AMS und Politik. Das ist einmal keine Frage. Das ist ganz wichtig zu betonen. Aber was ich nur sagen möchte, ist, weil immer jetzt das kommt mit sozusagen, ja, das ist ja keine KI. Ich habe nicht gesagt, dass es eine KI ist. Und es gab so eine Debatte im Standard mit der Sarah Spickermann. Das war auch, finde ich, sehr jenseitig, wie darauf reagiert worden ist. Das geht gar nicht darum. Es ist keine KI, es ist ein Algorithmus, egal. Es bildet nicht nur die Realität ab, sondern es werden Entscheidungen auf dieser Basis getroffen und diese Gruppe C, für die sollen einfach weniger Ressourcen investiert werden. Das ist sozusagen, das steht so schwarz auf weiß überall, das wird überall so gesagt und das ist ein Problem. Und ein letztes noch, von wegen Nebel und Transparenz. Also ich finde es auch nicht sehr hilfreich, wenn ich erzähle sozusagen von einem von diesen Modellen, das der Standard ausgearbeitet hat, und das ist das, was uns zur Verfügung steht öffentlich. Und es gibt diese Anfrage von Epicenter Works, von dieser NGO, die haben gefragt nach den anderen Modellen, damit man sich das auch ansehen kann. Und die Antwort des AMS war, die weiteren Modelle darzustellen, würde einen erheblichen zusätzlichen Aufwand verursachen, die mit Nettokosten im Umfang von rund 4.500 Euro verbunden wäre. Ich meine, erstens, ich verstehe nicht, wieso man nicht 4.500 Euro investieren kann, um das irgendwie transparent zu machen. Und zweitens, wir haben nicht die Informationen. Es ist nicht transparent. Es ist ein vereinfachter Algorithmus und meinetwegen transparent. Aber dann kann man nicht den Kritikern und Kritikerinnen vorwerfen, dass sie jetzt nur dieses vereinfachte Modell kritisieren, weil es das Einzige ist, über das wir Informationen haben. Soweit.
Ich habe mich nur geräuspert, bitte.
Ja. Also, falls noch. Na, das war es auch schon. Wir werden uns da sicher natürlich heute auch nicht einigen. Wir müssen das eh so stehen lassen. Und ich hoffe halt, die Debatte geht weiter. Und ich würde hoffen, dass das alles noch nicht fix und fertig entschieden ist. Wir werden sehen.
Ich möchte auch was dazu sagen. Ich bin beim AMS im Regionalbeirat. Daher kenne ich auch einiges davon. Und es ist immer die Frage, wenn ich so einen Algorithmus verwende, könnte ich ihn ja dazu verwenden, doppelt und dreifach so viel Mittel für jene herzugeben, die ein bisschen schwächere Chancen haben. Und das sehe ich hier nicht. Ich sehe nicht, dass genau jene besonders gefördert wird. Und das Zweite ist, die Berater und Beraterinnen kann man ja auch dann heranführen. Die kriegen zuerst die schnell wieder hineinkommen, wenn die lang genug im Job sind, kriegen es die Mittleren und wenn man noch mehr Erfahrung hat, die, wo es ein bisschen schwieriger ist. Also man kann ja alles auch positiv nehmen. Im Moment ist es eindeutig nicht so, weil ich ja auch die Ziffern sehe viermal im Jahr und ich habe ja auch gesehen, wo jetzt plötzlich graue Balken sind, wo überhaupt keine Mittel mehr gegeben werden. Seit der ehemaligen Regierung bekommen Asylwerber zum Beispiel keine Fördermittel mehr beim AMS. Also ich habe geglaubt, ich träume, wie ich das sehe. Also es ist immer die Frage, wo und wie setzt man es ein?
So, Sie dürfen an jeder Stelle applaudieren, es gibt da keine Vorgaben. ich würde dich bitten, Judith, vielleicht da noch eine kurze Replik, auch die... Schifte hat sich gemeldet und dann würde ich sagen, machen wir den AMS-Sack zu, weil wir es wahrscheinlich hier nicht sozusagen ganz klären können. Genau.
Das mit den Asylberechtigten war eine politische Entscheidung, da hat das AMS keinen Einfluss gehabt. Was ich aber schon sagen möchte, dass Zielgruppen, das heißt politisch definierte Zielgruppen wie 50+, oder jene Zielgruppen, die im Arbeitsmarkt politisch mit dem Langfristprogramm definiert sind, wie behinderte Menschen, ausgenommen sind. Ja? Das heißt, dort werden Förderungen auch unabhängig von der Segmentzuordnung beziehungsweise unabhängig von den errechneten Arbeitsmarktchancen gewährt. Und wenn man sich das anschaut, dann sind es in etwa 10% der jetzigen Kundinnen, die nicht einer dieser Zielgruppen zugeordnet sind. Also wir haben ja sozusagen im AMS, das ist ja ein sehr komplexes System, ja, und in diesem AMS gibt sozusagen Kunden, auch das Arbeitsmarktpolitische Frauenprogramm zum Beispiel hat eine spezielle Rolle im AMS. Aber zielgruppendefinierte Programme werden unabhängig von den errechneten Arbeitsmarktchancen gewährt. Das Zweite, was auch neu ist, das wird gern auch, Sie haben es zwar erwähnt, es wurde ja im Zuge dessen auch ein neues Beratungs- und Betreuungsangebot entwickelt. Dieses wurde auch pilotiert, wurde erprobt in mehreren Bundesländern, die sogenannte BBE Neu, in der Kurzversion. Und die brachte sehr positive Ergebnisse, auch im Hinblick auf die Arbeitsmarktintegration nach der Maßnahmenteilnahme. Und zwar durchaus gleich hoch, wenn nicht sogar höher, als zum Beispiel die SÖPS. Und da ist schon die Frage sozusagen, wohin investiere ich die Mittel und mit welchem Erfolg verwende ich die Mittel? Und was neu ist, ist, dass jedem Kunden, das gab es im AMS bisher noch nicht, jedem Kunden, der niedrige Arbeitsmarktchancen hat, muss ein solches Angebot gemacht werden. Das gab es bisher noch nicht. Ja? Also, dass da jetzt dann nichts mehr gemacht wird, stimmt nicht. Ja? Das ist einfach, es ist halt die Frage, mit welchen Maßnahmen man was erreichen kann und was nicht. Und ich weiß das auch, ich war ja bei der Caritas, dass wir schon auch in den SÖPS, es geht eigentlich um die SÖPS in erster Linie und um die GPBs, dass dort schon immer wieder die Diskussion war, so quasi, sie schicken uns die falschen Leute. Das Ziel werden wir nicht erreichen, weil viele andere Fragen bei dem Klienten oder bei dem Kunden vorher noch abgeklärt werden muss, bevor jetzt bei ihm so ein SÖP wirklich eine Verbesserung der Chancen am Arbeitsmarkt bringen kann. Das heißt, auch von der Seite weiß ich, dass das zum Teil halt nicht immer sehr, sozusagen nicht immer die richtige Maßnahme war.
Das ist ganz toll.
Nein!
Schifte bitte. Ja, ich würde dich da um Kürze bitten, weil sonst, wie gesagt, kommen wir da nicht mehr raus.
Ich weise nur gleich am Anfang darauf hin, Arbeit Plus hat ein sehr detailliertes Positionspapier zum AMS-Algorithmus auf der Website, wen das interessiert. Und ich würde da gerne nochmal eine Differenzierung treffen. Wenn man über den AMS-Algorithmus oder Algorithmen allgemein spricht, kann man sich die technischen Details ansehen, glaube ich, wo der Wolf schon sehr interessante Dinge gesagt hat. Und natürlich haben wir da schon auch wenn es transparent war, sehr viele Kritikpunkte, vor allem auch aus frauenpolitischer Sicht. Also man könnte sich natürlich schon auch über die Indikatoren unterhalten. Das andere, und ich finde aber tatsächlich auch wichtiger, ist, dass wir, wenn wir über den AMS-Algorithmus sprechen, über eine sozialpolitische Programmierung in Österreich sprechen müssen. Und den AMS-Algorithmus gibt es, und so die Argumentation sehr oft, weil die Budgets zurückgehen, weil arbeitsmarktpolitische Budgets tatsächlich in den letzten Jahren gekürzt worden sind. Und wir von Arbeit Plus würden uns fürs AMS tatsächlich wünschen, dass es mehr Budgets gibt, weil es gibt mehr Langzeitarbeitslose in Österreich, es wird sie bald wieder geben. Wir stehen vor wirtschaftspolitischen Umbrüchen wieder mal und die Zahl der Langzeitarbeitslosen hat sich in den letzten 10 Jahren verdreifacht. Und das wird auch wieder in den nächsten Jahren, sobald dieser Konjunkturanschwung nachlässt, der Fall sein. Und tatsächlich erleben wir aber, dass wir hier in einer Art und Weise es hinnehmen, dass wir mit geringeren Mitteln nun haushalten müssen. Also für mich ist es in allererster Linie eine politische Frage, inwieweit wir quasi genau diese benachteiligten Menschen, die die Zielgruppe in sozialen Unternehmen sind, fördern wollen. Und warum geben wir uns mit weniger zufrieden und verwalten quasi diese schwierige Situation? Also das ist für mich so die grundlegende Frage. Warum nehmen wir diesen Algorithmus und warum lassen wir es zu, dass quasi Arbeitsmarktpolitik in Österreich quasi auch budgetär immer schlechter ausgestattet wird? Und das, glaube ich, und da ist der Wolfi, glaube ich, auch mit dieser Nebelgranate, die Diskussion rund um den Algorithmus vernebelt diese Diskussion der sozialpolitischen Programmierung in Österreich. Warum gibt es dafür immer weniger Budgets?
Vielen Dank. Vielen Dank, Schifte. Und es ist großartig, weil es bietet uns natürlich die Vorlage, auf das Große zu fokussieren, sozusagen, was steht eigentlich hinter diesen Optimierungsprozessen. Und ich habe hier auch einen Konsens geortet. Es gibt offenbar eine gesellschaftliche Grundlage, die unter all dem liegt. Und der Wolfi hat es ja auch angesprochen, Effizienzsteigerung als Stichwort und so weiter, wo all das einzahlt. Ich würde jetzt gerne auf die Fragen kommen, die, die ihr gestellt habt, und bitte da je nach Frage um kurze Antworten. Manche sind vielleicht eh sozusagen ein bisschen schneller zu beantworten. Welche Firmen in Österreich nutzen schon Algorithmen beim Bewerbungsprozess? Ist da jemand, weiß das jemand?
Wenn ich vielleicht ganz kurz antworten darf, die AMS-Diskussion ist natürlich eine brennende, und in meiner Tätigkeit auch als Lehrlingsausbilder in einem Unternehmen bei der Auer haben wir die letzten 19 Jahre sehr, sehr erfolgreich mit dem AMS ein Auswahlverfahren auch durchgeführt, also ein mehrstufiges Auswahlverfahren. Nur leider ist uns letztes Jahr durch die Mittelkürzung, die das AMS auch erfahren hat, war das eines dieser Dinge, die wir leider dann auch nicht mehr über das AMS machen konnten, weil man uns gesagt hat, okay, da muss sich das Unternehmen hier selber eine Möglichkeit nutzen oder zu suchen, und wir sind dann auf den, oder wir haben uns dann auf die Suche gemacht, nicht nur im Umkreis von Schwechat, wo wir beheimatet sind, sondern natürlich in ganz Österreich, und sind dann auf verschiedenste Unternehmungen gekommen, die schon mit Online-Tests Rekrutierungsmaßnahmen in dem Fall durchführen. Wir haben uns da verschiedenste Online-Tests oder verschiedene Testvarianten auch angesehen und sind dann eigentlich aufgrund dessen, dass unser Mutterkonzern in Deutschland beheimatet ist, auf ein Münchner Institut gekommen, das einen Online-Test anbietet. Wir waren da auch aus Personalvertreter-Sicht und natürlich auch als Lehrlingsausbilderinnen und Ausbilder waren da sehr skeptisch und sagen, wir nehmen da einen Online-Test und dann entscheiden wir, ob wir Lehrlinge nach diesem System auswählen oder nicht. Und dieses Institut hat aber eine sehr, sehr gute Brücke geschlagen. Wir führen das folgendermaßen durch, nur damit ihr euch das auch vorstellen könnt. Wir bekommen die Bewerbungsunterlagen der Kandidatinnen und Kandidaten, wir schauen uns die, also das schauen wirklich Menschen an, da gibt es keinen Computer, der dahinter sitzt, sondern wir schauen uns jede einzelne Bewerbung an. Und wenn die Bewerbung in dem Fall, ob das jetzt ein technischer Beruf ist oder ein kaufmännischer Beruf, den wir ausbilden, ob die Bewerbung in unseren Kriterien, die wir hier auch im Ausbilderteam mit der Personalentwicklung festlegen, bekommt der oder die Kandidatin hier einen Code zugesendet mit einem Online-Test. Und dieser Online-Test wird dann durchgeführt, der dauert rund 2,5 Stunden. Den kann er von jedem Computer, von jedem Endgerät aus auch machen. Und dann gibt es ein Ergebnis, das ausgewertet wird. Das bekommen wir natürlich auch zur Verfügung gestellt. Und danach laden wir, so damit wir nicht, weil uns ganz wichtig war, dass wir die Jugendlichen hier auch kennenlernen, laden wir die Kandidatinnen und Kandidaten, die diesen Online-Test auch in den Kategorien, die für uns wichtig sind und die für uns ausschlaggebend sind für das Berufsbild, laden wir die zu uns ein, einen ganzen Tag, wo wir dann als Erster einen Cross-Check machen. Und auch das bietet dieser Test diese Chance, dass wir individualisiert für jeden der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die diesen Test machen, einen Cross-Check bekommen, auch gleichzeitig. Der Cross-Check dauert rund 20 Minuten. Das ist der Test, also den er online auch gemacht hat, oder sie, der noch einmal eine Referenz in dem Fall bestätigt, ob dieser Test auch selber gemacht wurde. Und ich werde es gar nicht glauben, was uns da alles so unterkommt und auch passiert. Nämlich, dass auch diese Cross-Checks nicht immer passen oder nicht funktionieren, somit dann die Jugendlichen aber auch Gott sei Dank sehr ehrlich sind und dann sagen, okay, das hat die Mama mitgemacht, das hat der Papa mitgemacht, oder hat es eine gemeinsame Gruppe gegeben, weil manche Ergebnisse da, wie soll ich sagen, sehr, sehr außerhalb der Norm sind, wo wir uns gefragt haben, bist du narrisch, das sind ja die Wunderwutzis, die es da gibt. Also wir verlassen uns, lange Rede, kurzer Sinn, wir verlassen uns nicht darauf, dass dort irgendwer einen Fragebogen 2 Stunden durchklickt und dann in dem Fall kommt er zu Hause und schrauft an Flugzeugen. Wir machen das dann in weiterer Folge so, dass wir die Jugendlichen, die auch diesen Cross-Check bestehen, dann bei uns auch noch einmal intern mit einem Individualtest oder mit einem Persönlichkeitstest auch noch einmal bei uns testen und dann auch ein Gespräch mit den Ausbilderinnen und Ausbildern plus einem technischen oder kaufmännischen Verantwortlichen, der dann auch in der Ausbildung Lehrlinge betreut, da ein 15- bis 20-minütiges Gespräch in dem Fall durchführen. Ich weiß, es ist sehr aufwendig, das Ganze, aber wir nutzen diesen Test wirklich, und wir haben das letztes Jahr auch eingeführt, parallel mit unseren Tests, und haben da eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Welche Firmen nutzen das noch? Jetzt um die Frage auch zu beantworten, es gibt sehr, sehr viele Firmen in Österreich, die so ein Lehrlingsvorauswahlsystem haben, natürlich mit unterschiedlichsten Anbieterinnen und Anbietern. Also da gibt es nicht nur ein Institut oder einen Anbieter, sondern aus den verschiedenen Bereichen. Also wir wissen, dass die Kolleginnen und Kollegen bei der A1 in der Ausbildung zum Beispiel auch so ein, ein Online-Testsystem auch haben. Wir wissen von anderen Unternehmungen auch, die Lehrlinge ausbilden, dass die mit solchen Systemen, die vorgeschaltet sind, arbeiten. Eine vollständige Liste habe ich leider nicht. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt frei zugänglich gibt, eine vollständige Liste, aber Firmen setzen vermehrt in der Vorauswahl im Bewerbungsprozess hier auch diese Möglichkeiten, Online-Tests oder Online-Testungen in dem Fall vorzuschalten.
Ist das ein klassischer algorithmisch? Also ist das ein klassischer
Algorithmen hin oder her. Also ich meine, Tests gibt es ja schon sehr lange, ganz grundsätzlich. Ich war irgendwie quasi Anfang der 90er Jahre HTL, Aufnahmeprüfung, Test mit allen möglichen komischen Symbolen und was weiß ich, wird ausgewertet. Test gibt schon lange. Wenn man einen Online-Test macht, natürlich hat das ein bisschen was mit Zeitersparnis zu tun. Und die Frage, die sich halt dann immer stellt, ist, wer wird da quasi rausgefiltert? Und gibt es da vielleicht systematische Verzerrungen oder Diskriminierungen, die niemandem auffallen? International ist es so, immer wenn sich Leute sowas näher ansehen, so eine Software, und Leute finden, die betroffen sind, dann findet man, dass es da Probleme gibt. Kann sein, dass das nicht so ist, dass das sehr gut getestet ist. Diese anderen Beispiele, die ich erzählt habe, wo es darum geht, zum Beispiel den gesamten E-Mail-Verkehr offen zu legen, um das bewerten zu lassen, geht natürlich weit über das hinaus. Und da wird es noch viel, viel heikler, oder gar diese automatisierten Bewerbungsgespräche mit Video oder mit Ton, und das wird dann quasi ausgewertet. Das ist aus meiner Sicht völlig bescheuert.
Ich würde gerne deine Frage anknüpfen, vielleicht auch gleich an dich, Johanna. Die Frage, nämlich hier die Auftrag nach den Bewerbungsvideos, die offensichtlich von Jugendlichen für Lehrstellenbewerbungen immer mehr verlangt werden. Ob das geht ein bisschen in eine andere Richtung wie dieser Online-Test, aber ist das jetzt eher was, wo du sagst, da überwiegen möglicherweise die Chancen? Was genau wird da ausgewertet, wenn eine Bosch sowas macht?
Also wir machen sowas nicht.
Okay. Nein.
Wir machen auch keine Online-Bewerbungsvideos. Also das.
Okay.
Es wird aber immer mehr. Und es wird, wenn Sie auf LinkedIn schauen, immer mehr verlangt. Mhm. Also unabhängig vom Lehrling, sondern für ganz normale Stellen, um einen Eindruck zu kriegen, so wie früher das Foto. Das war auch immer verfälscht. Vielleicht sind die Videos auch verfälscht, keine Frage. Schon ewig keine Fotos wollen, weil es kommt eh immer jemand anderer rein, ist wie bei Parship. Und das Zweite ist, wir haben unterschiedlich halt, es hat so zwei Seiten. Wenn ich nur fachlich abchecke, Deutsch, Englisch, Geografie und so weiter, dann wäre ich nicht sehr auf Persönlichkeitsmerkmale gehen. Und die Frage ist immer, ob das nicht besser ist, als nach den Noten zu gehen. Ganz früher hat man ganz einfach die Noten genommen. Viele haben das leider gemacht, die noch geglaubt haben, dass Noten aussagekräftig sind, und haben aufgrund dessen Leute eingeladen, Lehrlinge. Also ein totaler Schwachsinn, ja. Vielleicht ist dann der Test sogar, wenn ich jetzt nur auf Deutsch rechnen, Österreichkunde, whatever gehe, vielleicht ist das auch fairer für alle anderen. Aber das ist kein Algorithmus und das ist keine Persönlichkeitsauswertung.
Setzt Bosch irgendwas in dem gehörten Bereich ein, oder setzt es dann komplett auf vis-à-vis und Mensch bewertet?
Also wir haben auch natürlich Kriterien vorweg, zum Beispiel 17 Jahre, entweder AHS-Matura oder zwei bis besser drei Jahre berufsbildende höhere Schule. Das sind eigentlich die wesentlichsten Kriterien. Das heißt, alle anderen schließt man aus, und damit haben wir schon relativ wenig. Und dann haben wir auch einen ganzen Tag mit Gesprächen, und in dem Tag drinnen haben wir auch einen Deutschtest, einen Allgemeinwissenstest und einen Mathematiktest.
Ich würde die nächste
Frage... Und Englisch. Englisch ist auch dabei ein bisschen basic.
Nein, die hat leider nicht so viele Hände wie die drunter. Auf die kommen wir später.
Was ist genau da jetzt noch?
Also ich lese die Frage vor, ich würde sie gerne an die Schifte weiterschupfen, nämlich wie können Algorithmen und deren rechtliche Rahmenbedingungen gestaltet sein, damit das Gemeinwohl bzw. die Menschen in den Mittelpunkt gestellt werden? Ich glaube, das zielt jetzt weniger auf die technische Ebene ab, sondern eher auf das, was du...
Also ich könnte jetzt auch nicht technisch beantworten, aber ich glaube, also die Position von Arbeit Plus und von unserem Netzwerk ist ja sehr klar. Also ich glaube, in erster Linie muss es transparent gestaltet sein. Und ich glaube, am Ende eines Diskurses über die Vision von Technikgestaltung in der Sozialpolitik stehen. Weil was wir jetzt aktuell erleben, ist, dass es diesen Diskurs in Österreich nicht gab. Es gab plötzlich so vor 2 Jahren die Information, dass also diese 3 Segmente, also dass es diese Einteilung von arbeitslosen Menschen geben soll, das war schon länger, das stand schon sehr viel länger im Raum. Und plötzlich kam die Information, wir haben nun auch einen Algorithmus. Dann wurde das Konzeptpapier von Synthesis veröffentlicht, wo tatsächlich diese 12 Merkmale drinnen stehen, die 96 Ausprägungen, die 80.000 möglichen Variationen davon. Aber wie es zu diesen 3 Segmenten kam, welche sozialpolitischen Studien und wissenschaftlichen Studien hinter dieser Segmentierung liegen. Also warum werden beispielsweise ältere Menschen oder der regionale Bezirk Simmering so viel schlechter bewertet? Natürlich aus dem Hausverstand heraus, aber die Daten sind nicht transparent offengelegt worden. Also ich kann, wie gesagt, keine technischen Details dazu sagen, aber es muss, glaube ich, transparent im Diskurs mit sozialen Unternehmen, die ja dann diese B- und C-Segmente oder wie man sie nennen möchte, dann auch quasi qualifizieren, beraten und versuchen, wieder in Beschäftigung zu bringen. Das muss im Diskurs passieren. Und dieser Diskurs hat tatsächlich nicht stattgefunden. Und ich glaube, diesen Diskurs haben wir in Österreich auch übersprungen. Wir sind jetzt dabei, quasi uns an irgendwelchen europäischen Papieren zu orientieren, wie algorithmische Entscheidungssysteme aussehen sollten, wie man später dann auch KIs darauf aufbauen kann, also wie maschinelles Lernen aussehen könnte. Aber wir haben oft das Gefühl, dass wir tatsächlich zu schnell waren, dass wir diesen Diskurs nicht erlaubt haben und uns hier auch nicht sozialpartnerschaftlich eventuell ausgetauscht haben, welche Vision möchte Politik mit diesen Assistenzsystemen überhaupt verfolgen. Und tatsächlich, glaube ich, ist es eine Rückspiegelung oder auch ein Zurückgeben an die Politik und an politische Entscheidungsträgerinnen. Wie sollen Algorithmen in der Sozialpolitik gestaltet werden, damit eben nicht diese Horrorszenarien, die im Buch von Cathy O'Neill oder auch automatisierende Ungleichheiten, wie sie in den USA halt schon gang und gäbe sind, auch in Österreich passieren. Und ich glaube, deswegen ist auch die Kritik von der Wissenschaft schon legitim zu sagen, dass wir es hier mit einem Dammbruch zu tun haben, weil wir es nie diskutiert haben. Wir wurden gewissermaßen als Sozialunternehmen vor vollendete Tatsachen gestellt.
Die nächste Frage würde ich gerne an dich weitergeben, Judith, vielleicht auch, wenn du das Thema mitnehmen kannst, nämlich die Frage, wie ist das jetzt mit den AMS-Beraterinnen, die den Algorithmus beeinflussen können, oder ist es dann so, wie es der Wolfi gesagt hat, Computer says no und das ist halt dann so.
Vielleicht muss man vorher schon noch was sagen. Diese Einteilung in, das ist ein Kunde, der wird sich rasch selbst helfen, das ist ein Kunde, da muss man was tun, ja, sei es schulungsmäßig, und das ist ein Kunde, das ist... Da ist eine gröbere Geschichte, das gab es bisher schon. Also das ist nicht neu, dass man sozusagen nicht da unterschieden hat. Auch diese Zonen, die es im AMS gibt, gibt es schon viele, viele Jahre. Also das ist eigentlich nicht neu. Ja? Neu ist, dass man jetzt sozusagen auch die Daten, die das AMS hat, nicht nur für wissenschaftliche Zwecke nutzt. Wir wissen ja, dass Frauen am Arbeitsmarkt benachteiligt sind. Das wissen wir ja aufgrund von Daten und nicht nur aufgrund von Erzählungen. Da gibt es Studien, Ende nie. Und das Neue ist, dass man sozusagen die Daten jetzt nicht nur für die wissenschaftliche Arbeit nutzt, sondern auch nutzt für die Beratung. Das ist neu. Und das gehört ordentlich diskutiert, ist überhaupt kein Thema. Das wollte ich sagen. Und jetzt ist die Frage, ich glaube, die Frage meint so quasi, kann der Berater, die Beraterin die Einstufung verändern, es ist sozusagen die letzte Entscheidung, steht in allen Unterlagen drinnen, trifft die Beraterin, trifft der Berater und kann das in der Applikation auch entsprechend begründen und eintragen, dass er diese Arbeitsmarktchancen einfach anders bewertet. Und das, was der Berater sagt, das biegt auch. Sozusagen, das kann nicht vom Computer wieder overruled werden. Und das ist natürlich ein Thema, tun die das dann auch? Ja? Das sehen wir auch so, dass das sozusagen eine kritische Geschichte ist, so quasi ein Risiko, wenn Sie so wollen. Ja? Das wird man anschauen müssen. Tatsache ist, es ist nicht nur gesagt, es ist auch in der Richtlinie vorgesehen, dass die letzte Entscheidung der Berater hat. Es wird in allen Informationen zu diesem Arbeitsmarktassistenzsystem gesagt. Und natürlich kann man das auch beobachten. Wo sind regionale Geschäftsstellen, die viel umstufen? Aus welchen Gründen stuft man um? Es gab auch einen Trockentest, weil wir das System ja erst erproben. Es ist ja noch nicht in Funktion. Und es gab einen Trockentest, der gemacht worden ist. Da wurde sehr, sehr viel umgestuft. Also, und wir wissen ja auch, es ist nicht zu 100%, aber das ist, glaube ich, keine Prognose, es stimmt zu 100%. Ja, also das wissen wir. Das heißt, wir wollen ja auch so quasi, dass man natürlich, und klar ist, sozusagen Motivation, Veränderungen, die kurzfristig erfolgt sind. Die Kinderbetreuung wurde gelöst, ein neuer Betrieb macht auf in der Nachbarschaft. Das sind alles so Dinge, die natürlich der Berater, die Beraterin entsprechend weiß und sie sozusagen mit ihrem Know-how, dieses Know-how von der Maschine halt ergänzt, ersetzt und damit arbeitet. Also das ist jedenfalls vorgesehen und wird auch so gemacht.
Unmittelbar eine ist ganz nur, kurze Replik, bitte. Ob die sich nicht irgendwann, wenn es einmal politisch wieder einmal in eine besondere Richtung geht, auch rechtfertigen müssen. Und wenn die dann zittern um den Job, weil sie alle besser rein, dann wird es ein Problem. Also wir haben schon einen Geist da drinnen.
Und ich würde sagen, es ist, man muss noch früher anfangen. Das ist kein Risiko, dass die Betreuer, Beraterinnen quasi diese Entscheidungen nicht verändern, sondern das ist bekannt von allen Untersuchungen, dass normalerweise Menschen, die solche Computerbewertungen sehen oder Entscheidungen, das nicht ändern. Und das muss man extrem proaktiv versuchen, dass das dann trotzdem passiert. Davon habe ich noch nichts gehört, wie das genau passieren soll, wenn es die Berater und Beraterinnen sogar noch begründen müssen, quasi, warum sie das ändern. Das ist eine zusätzliche Hemmschwelle, klassische, warum sie das denn nicht tun. Und sie stellen den Computer normal nicht in Frage, wenn man stellt einen Computer, den sagt, der gilt als objektiv und als neutral und die Hemmschwelle, das zu ändern, ist extrem hoch.
Wie ist denn das mit, das wäre auch die nächste Frage, ob es überhaupt möglich ist, gerechte Vorhersagen, zum Beispiel als Beispiel wird gendergerecht genannt, zu treffen. Werden Anstrengungen unternommen, um die, ich glaube, das bezieht sich jetzt nicht nur aufs AMS, ich würde vielleicht dir, Johanna, die Frage geben.
Weil das heute, glaube ich, nur am Rande vorgekommen ist, also beim AMS-Algorithmus, und das ist, glaube ich, eine der größten Kritiken, die tatsächlich auch vom Johannes Kopf aufgegriffen worden sind, ist, dass dieser Algorithmus überhaupt nicht gendergerecht ist. Also, dass er frauenpolitisch diskriminiert, einerseits allein schon aufgrund des Geschlechts. Wir haben es heute bei deinem Beispiel gesehen, also sobald man eine Frau ist, wird man schlechter bewertet. Und interessanterweise nochmal eine zweite Problematik, die nur Frauen trifft, ist, dass eben Bildung, Betreuungsverpflichtungen nur Frauen zugerechnet werden. Also wenn ein Mann mit einem Kind beim AMS-Algorithmus aufscheint, bekommt er kein Minus 0, weiß jetzt die genaue Zahl nicht, aber eine Frau schon. Und das ist schon so ein bisschen die Sorge. Natürlich, es widerspiegelt eine Realität, in der wir leben, aber es bringt ja dann auch eine Konsequenz mit sich. Also das ist schon eine Problematik, die dieser Algorithmus hat und die wir schon auch als Arbeit Plus sehr laut kritisieren müssen, weil hier quasi Konsequenzen auf Basis einer Realität, in der wir leben, die nicht frauengerecht ist, aber noch einmal widerspiegelt und dadurch auch noch einmal verschärft, wenn er mit Budgets und Konsequenzen ausgestattet wird.
Vielleicht, um ein bisschen wegzugehen vom AMS und auch zu der Frage noch was zu sagen. Ein Beispiel, wo Vorhersagen gemacht werden, die sehr massive Auswirkungen haben auf uns ganz woanders jetzt, habe ich heute erzählt, ist Credit Scoring, also wenn die Kreditwürdigkeit von uns allen berechnet wird, vom Kreditschutzverband, von anderen. Und das ist... So, da gibt es viele Studien darüber, vor allem in Deutschland über die Schufa, wo wieder festgestellt worden ist, dass sehr viele Daten fehlerhaft sind. Der Algorithmus ist sehr wenig transparent. Wir wissen gar nicht, wie weit der vielleicht gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen diskriminiert, auch wenn sie behaupten, dass er komplett wissenschaftlich ist und alles Mögliche. Und nicht zuletzt, die wichtigste Frage, das wollte ich vorher auch immer betonen, für mich ist sozusagen, was sind die Ziele für diese Vorhersagen, die dann zu Entscheidungen führen über Menschen, welche Ziele stehen da dahinter? Und bei der Kreditwürdigkeit kann man darüber diskutieren, aus meiner Sicht, eben, sind das volkswirtschaftliche Ziele, sind das Konsumentenschutzziele, sind das ökonomische Ziele von Firmen? Wie weit sollen Firmen sozusagen diese Information, dass man jetzt einen Menschen bewertet und als Risiko bewertet, für ihre Geschäftsinteressen ausbeuten dürfen? Wo muss da die Grenze sein? Und das ist etwas, wo aus meiner Sicht auch quasi mit demokratischer Mitbestimmung eigentlich sozusagen geändert werden sollte und nicht Firmen überlassen sollte, die privat sind und die den Interessen ihrer, ja, ihrer Eigentümer, das sind Banken, Handelsunternehmen und so weiter, verpflichtet sind. Das wäre ein ganz anderes Beispiel.
Springen wir noch ganz kurz zur Auer, Herr Pfister, die Frage ist ja recht konkret, ob die Tests der Auer barrierefrei sind. Gibt es Videos mit Gebärdensprache und ob sie auch gehörlose Auszubildende haben?
Die Tests, natürlich Online-Tests, haben bei uns klar barrierefrei. Videos in Gebärdensprache im Auswahlverfahren oder haben wir nicht. Und Gehörlose in der Ausbildung in der Luftfahrzeugtechnik haben wir auch nicht. Mhm. Also
das wäre vielleicht eine Idee für eine
Natürlich, jetzt müssen Sie sich nur vorstellen, wenn ein Flugzeug mit 93 Dezibel gerade an einem vorbeirollt, dann gibt es da eine ziemlich gefährliche Zone außen rundherum. Und da gibt es leider auch Einschränkungen, die leider einfach da gegeben sind. Ich glaube, Sie hätten da keine Freude damit, wenn dann da Dinge passieren, die nicht so toll sind, wenn dann diese Möglichkeiten ja auch nicht gegeben sind. Was wir aber sehr wohl haben, um auch hier die Brücke zu schlagen, durch das, dass wir knapp über 7.000 Beschäftigte sind, haben wir schon auch Arbeitsplätze, die hier mit Kolleginnen und oder die Kolleginnen und Kollegen besetzen, die Einschränkungen haben bei uns. Also das gibt es sehr wohl. Mhm.
So, dann eine Frage jetzt nochmal vielleicht noch das AMS, weil es offenbar auch wirklich viel interessiert. Wie ist das mit den bereits vom AMS finanzierten Projekten? Da gibt es Online-Tests, Talent-Check heißen die. Was passiert denn da mit den Ergebnissen? Ist das verzahnt mit dem, was Sie jetzt machen? Also was Sie jetzt machen, oder ist das eine ganz eigene Baustelle?
Hat mit dem AMS-Algorithmus gar nichts zu tun. Da kenne ich die Verträge nicht. Da müsst ihr jetzt die Verträge sehen, ob sozusagen, was da drinnen steht, was mehr oder weniger den Beraterinnen davon zurückgespielt wird, was nicht. Beim AMS findet das keinen Eingang in diesen, ins Arbeitsmarktassistenzsystem findet das keinen Eingang. Mhm.
Es ist ein bisschen schwierig, diese AMS-Frage mit dieser größeren, da gibt es ein, Entschuldige, ich habe es jetzt nicht verstanden, gibt es eine Frage? Es gibt eine Antwort auf die Frage, wunderbar. Bitte.
Entschuldigung, das war offensichtlich ein Missverständnis. Ich wollte aber die ganze Zeit schon sagen, was noch nicht gesagt wurde zum AMS-Algorithmus. Alle Jugendlichen bis 25 sind im mittleren Segment. Also da wird weiter gefördert wie bisher und vielleicht noch mehr, hoffentlich.
Eigenen Gebäude jetzt untergebracht.
Das hat mit dem nicht so viel zu tun, weil das trifft auch nur Wien. Und diese Aussage trifft ganz Österreich. Also in ganz Österreich sind alle Jugendlichen bis 25 unabhängig von sonstigen Sachen, ob sie in Simmering wohnen oder weiblich sind oder so. Zum Talente-Check. Das ist in erster Linie sozusagen, da kann ich nur von der Absicht her sagen, geht es darum, bei den Jugendlichen vor allem herauszufinden, wofür ist jemand geeignet. Also da ist nicht vorgesehen, dass man das sozusagen für irgendwelche sonstigen negativ auszuwertenden Dinge verwendet, aber eventuell kommen da Talente zum Vorschein, die dazu führen, dass eine Ausbildung gemacht werden kann in einem bestimmten Bereich. Vor allem dann, wenn alles andere nicht funktioniert. Und zu Simmering wollte ich noch sagen, dass in Simmering nur eine höhere Schule gibt, zum Beispiel, ist nicht auf einen Algorithmus zurückzuführen, aber sehr wohl auf die Tatsache, dass in Simmering schlechtere Chancen sind als zum Beispiel im 8. Bezirk.
Was jetzt ja aber eher ein Argument dafür wäre, dass man das speziell fördert, oder? Über den Algorithmus.
Entschuldigung.
Also jetzt als Moderatorin.
Das AMS muss mit Realitäten arbeiten und die Schulen sind eine Realität. Ich sage nur, dass es dort keine Schulen gibt, keine höheren, wird nicht in Frage gestellt. Dafür gibt es auch keinen Algorithmus, aber der Algorithmus, dass die Simmeringer daher aufgrund ihrer regionalen Lage, und es geht ja nicht um Simmering gegenüber 8. Bezirk zum Beispiel, es geht ja Hermagor gegen Wien oder so, oder Hermagor gegen Linz. Das heißt, da muss das AMS mit diesen Menschen, die so gebildet sind, wie sie sind, arbeiten und die Gegebenheiten sind eben so, wie sie sind, ohne dass das vorher ein Algorithmus dazu geführt hat, dass man die Schulen dorthin stellt, wo sie stehen.
Jetzt verstehe ich nicht ganz. Was hat der Wohnort wirklich mit Ausbildung oder mit Können und Sonstigem zu tun?
Also, es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen der Anzahl der Schulen in einem Bezirk und der Tatsache, wie sehr der Erfolg am Arbeitsmarkt gemessen werden kann oder nachgewiesen werden kann. Also das betrifft sowohl die frühen BildungsabbrecherInnen als auch die Einkommensmöglichkeiten.
Ich glaube, es gibt noch ein Statement. Es gibt jetzt ein Statement im Publikum, es war zwar eigentlich nicht vorgesehen, aber weil es offenbar sozusagen euch alle so interessiert, würde ich jetzt, weiß ich nicht, Philipp, ist das okay, wenn wir jetzt kurz, bitte.